Popcorn.
Ja, Astro-Popcorn. Hallo Merkur, wie geht's dir?
Ich bin fast etwas aufgeregt.
Du bist aufgeregt? Warum bist du aufgeregt?
Weil ich in 2 Tagen in ein Flugzeug einsteige.
Das ist, wenn dieser Podcast rauskommt, schon weit in der Vergangenheit.
Ja, ich weiß, aber das wieder verratet dem Publikum etwas über den Prozess, nicht das Kafka-Buch, sondern über den Prozess des Podcast-Machens. Wir sind nämlich alles arge Lügner und sind gar nicht am Puls der Zeit, sondern eigentlich sind wir in der Zukunft.
Wir sind in der Zukunft. Hoffentlich sind wir in der echten Welt immer noch Freunde, wenn dieser Podcast rauskommt.
Glaubst du, dass wir die Podcasts noch weiter hochladen werden und bearbeiten werden, wenn wir nicht mehr Freunde sind?
Ach so, das ist die Frage. Also, wenn man den Podcast hört, dann kann man davon ausgehen, dass die Woche, die du auf meiner Couch übernachtet hast, glimpflich verlaufen ist.
Ja, ich glaube, ungefähr so kann man das ausdrücken. Ja, jetzt habe ich nur darüber nachdenken müssen, ob das auch alles so stimmt, wie wir es gesagt haben, aber ich glaube, das kann man so unterschreiben, dann als Überschrift nehmen.
Ja, schauen wir mal.
Und dann sehen wir schon.
Ich meine, wir waren uns sehr nah, aber Mitbewohner, das ist eine Premiere. Also.
Ja, ich weiß nicht, ich finde, das ist eher so Hotel-Untermieter als Mitbewohner, aber also es gibt eine klare Hierarchie.
Ah, erwartest du Room Service?
Breakfast zumindest. Also ich habe bei dem Breakfast habe ich bestellt. Ich weiß nicht, ob ich da...
Bei dem Breakfast. Naja, die Couch und ab und zu mehr Semmel kannst haben.
Ja, das passt doch. Semmel habe ich schon so lange nicht mehr gegessen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Seit August kein Semmel gegessen.
Bist wahrscheinlich schon auf Leberkäseentzug.
Das gibt's da auch nicht. Das habe ich in meiner Liste stehen. Also ich habe ein paar Sachen, die machen wir und Leberkäse steht drauf.
Passt, da werden wir Leberkäse essen. Aber wir schweifen ganz weit ab vom Thema. Eigentlich.
Wir haben ja noch gar kein Thema etabliert.
Ah, du hast recht. Ja, worüber reden wir denn heute, Merkur? Eigentlich.
Also jetzt gerade reden wir eigentlich nur über Blödsinn, aber wir könnten über cinematografischen Blödsinn reden, wenn wir wollen.
Ja, was fällt da so ein?
Vielleicht schauen wir uns den nächsten Film von der Cornetto-Trilogie an.
Das klingt gut, das ist for the greater good.
Und der Film heißt Hot Fuzz und jetzt müssen wir kurz Pause machen, den Film anschauen und dann können wir weiterreden, okay?
Ja, passt.
Willkommen zurück. Jetzt ist das relativ schnell gegangen mit dem Film. Ich habe den schon so oft gesehen, ich hätte den fast auf 1,5 Mal Geschwindigkeit schauen können. Und es war trotzdem das gleiche rausgekommen.
Ja, ist lustig. Ich habe den Film auch schon sehr oft gesehen, aber ich habe jetzt festgestellt, dass mit diesem Podcast, dass ich Filme sehr viel bewusster und kritischer mir anschaue. Analytischer, könnte man fast sagen.
Er hat was gesagt. Das ist übrigens ein kleiner Themenverfehlungswechsel. Da waren wir einmal in diesem Musikgeschäft und dann haben wir uns da den Keyboardständer für unseren Keyboarder besorgt und dann haben wir analysieren gesagt und dieser 40-jährige Mann sagt, er hat anal gesagt und seitdem, jedes Mal, wenn wir Analyse sagt, sehe ich diesen Mann vor mir stehen.
12-Jähriger gefangen im Körper eines 40-Jährigen. Ah, das klingt irgendwie falsch.
Na, okay, Entschuldigung. Also du analysierst, das ist doch auch nicht schlecht.
Ich habe Überleitung von wegen, das klingt irgendwie falsch. Kennst du den deutschen Titel zu dem Film?
Nein.
Der deutsche Titel ist Hot Fuzz, 2 abgewichste Profis. Was ist das für ein bescheuerter Titel?
Abgewichst.
Ja, also...
Das klingt, vor allem ist ja nur einer ein Profi, also...
Ja, das ist auf so vielen Ebenen verkehrt. Das ist.
Ja, aber das passiert doch mit deutschen Titeln ganz oft. Also ich habe jetzt keine Beispiele, weil ich schaue ganz selten übersetzte deutsche Filme. Aber das hört man doch öfter, dass da die Übersetzungen komplett schrecklich sind.
Ja, ich glaube, es ist besser geworden in den letzten Jahren, aber...
Aber da zu dem Zeitpunkt, der da wäre 2007,
ja,
war es noch nicht gut.
Da war es noch nicht gut, ne? Worum geht's in Hot Fuzz? Einer ist ein Profi, einer nicht.
Ich weiß nicht, um einen Polizisten, der größere Ambitionen hat als eine Kleinstadt erlaubt. Oh, aber der große Twist ist, dass die Kleinstadt vielleicht doch genau auf diese Ambitionen passt.
Ja, und er findet sich schlussendlich doch bei aller Regelkonformität in einem Actionfilm wieder.
Ja, auch Regeln können zu Action führen, bin ich mir sicher.
Also ich sehe ganz viele Parallelen. Also wenn Shaun of the Dead, der Edgar Wright Zombie-Film war und sich auf ganz viele Zombie-Filme bezieht, dann bezieht sich dieser Film ganz viel auf viele Actionfilme. Und ich glaube, ich kann damit, also ich sehe da deutlich mehr, weil ich in Actionfilmen deutlich bewanderter bin als in Zombie-Filmen.
Du bist ein Bewanderterer.
Genau.
Und darf ich so fragen, so jetzt top of your head sozusagen, 3, 4 Actionfilm-Franchises oder Filme, die jetzt einfach so in den Kopf springen Was für Actionfilme schaust du?
Alles von Mission Impossible, Stirb langsam. In dem Zeitalter, wo das rausgekommen ist, gerade ganz viel von den Bourne-Filmen.
Mhm. Also, das ist alles so fast ein bisschen düsteres Hollywood-Actionfilm. Also ja. Bourne eher düster als Mission Impossible, weniger slick und cool.
Und ich sehe ganz viel von dem in diesem Film.
Hat der James Bond geschaut? Weil wenn man Bourne schaut und wenn man Mission Impossible schaut, dann muss man James Bond auch geschaut haben.
Natürlich, James Bond zählt auch da dazu.
Mhm. Hast du so diese Double A, also die nicht ganz großen Hollywood, also Actionfilme, diese Rodriguez-Filme, Machete und wie die alle heißen, diese Splatter-Movies?
Genau, da sehe ich, wo die Splatter-Elemente so herkommen.
Ja. Und dann Tarantino, wissen wir ja, dass die zwei sie kennen, also das kann ja da vielleicht irgendwie einen Einfluss haben. Okay, also das sind die Actionfilme, an die wir denken, da gibt es sicher auch noch andere.
Bestimmt.
Das waren auch die, auf die ich jetzt gedacht hätte.
Im Gegensatz zu Shaun of the Dead, in dem Film wird uns ja relativ klar auch gesagt, woher denn so die Einflüsse kommen, oder? Also es wird Point Break wird direkt zitiert, es wird Bad Boys direkt zitiert.
Ja. Bad Boys 2, bitte.
Bad Boys 2 und zwar nicht nur von den Charakteren, sondern tatsächlich dann auch filmisch, nicht?
Ja, was hält man von Point Break und Keanu Reeves als Surferboy?
Den habe ich cool gefunden.
Vor allem, weil der Keanu Reeves ja auch aus Hawaii ist, das heißt, das ist voll sein Dingens.
Der surft sich ja sowieso.
Das finde ich eigentlich sogar ganz passend. Point Break haben wir schon mit dem alten Geld auch erwähnt. Das heißt, vielleicht muss man über Point Break auch irgendwann einmal reden. Das ist so ein typisch alter 90s Actionfilm. Aber okay. Das heißt, Hot Fuzz kennt alle anderen Actionfilme, die wir auch kennen, vielleicht sogar mehr. Und das gibt uns in dem Sinne größeres Vergnügen, weil wir Referenzen verstehen oder weil, was bringt uns das, dass wir wissen, was für andere Filme da jetzt mitfließen?
Das ist So wie wenn Edgar Wright lauter Inside-Jokes irgendwie erzählen würde, oder? Das hat er sicher bei Shaun of the Dead auch gemacht, aber wie gesagt, da sind wir nicht so, oder ich war da nicht so in der Materie drin. Aber wenn ich da zum Beispiel den Sergeant Angel irgendwie durch die Gegend laufen sehe, dann sehe ich Tom Cruise, wie der in Mission Impossible irgendwie von A nach B rennt, weil das genauso geframed ist, nicht? Wenn da dieser Hero-Shot ist, wo sie die Kamera rund um Danny und den Angel dreht, dann sehe ich, dass das Michael Bay gemacht hat.
Aber wenn über den Zaun gesprungen wird, dann haben wir nicht die Bourne-Trilogie 13 Shots in einer Sekunde. Das ist anders zumindest. Wenn wir 13 Shots sind, komplett andere Sachen. Also zumindest diese Anspielung haben wir immer noch da.
Ich glaube, du denkst an Taken bei den 13 Shots über den Zaun springen.
Okay. Ja? Ja, ich weiß nicht, klettert über den Zaun und... Ah ja, steht da Liam Neeson, gell? Ja. Ja, sicher ist das Taken. Ja.
Das ist dann dafür wieder was, wo er sich selber zitiert, nicht? Wir haben gerade in Shaun of the Dead haben wir gerade gehabt, wir nehmen eine Abkürzung über den Zaun und schaffen es nicht wirklich und brechen durch den Zaun. Dieser Gag wird da jetzt wieder aufgegriffen. Jetzt haben wir gesagt, das ist jetzt eine Anthologie-Trilogie. Also die haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Aber jetzt bin ich draufgekommen, die haben doch mehr miteinander zu tun als nur die Cornettos.
Ja, es geht eigentlich immer ums, also nicht immer ums Gleiche, aber es geht schon irgendwie ums Bier trinken und ums Kleinstadtleben ein bisschen. Wobei die in Shaun of the Dead eher im Zombie, also eigentlich in London sind. Aber es fühlt sich so an, weil sie immer in derselben Bar sind, dass das irgendwie eine relativ kleine Welt ist, in der die leben.
Ja, genau. Also die Lösung ist immer, gehen wir in die Bar. Also ganz oft.
Mhm. Gibt es einen dritten Film, dann bitte.
Da geht es nur um das. Generell so thematisch geht es meiner Meinung nach in den beiden und ich glaube auch im dritten dann darum, dass eine Gesellschaft unterwandert wird.
Ich hätte jetzt gedacht, es geht um den Hauptcharakter, der halt an sich zu arbeiten hat, der alles Richtige schon irgendwie in sich in einem Charakter drinnen hat, aber es ist noch nicht richtig platziert so ungefähr. Ja. Also dass der Sean ein bisschen Initiative ergreift, das ist ja eigentlich schon da, aber das macht er mit dem Ned die ganze Zeit. Aber es ist noch nicht in der Beziehung, es ist noch nicht im anderen Umfeld. Das heißt, er hat diese Möglichkeit, ist schon da, aber er tut es nicht und der Film bringt es in ihm raus. Das gleiche wie mit dem Nicholas Angel, der jetzt eigentlich wahnsinnig guter Polizist, aber viel zu strukturiert, viel zu regelhaft, aber das braucht die Kleinstadt und die Kleinstadt macht ihn dann zu dem, was er eigentlich braucht. Also ist ja irgendwie passend, finde ich.
Mhm.
Also das ist ja in den beiden Filmen irgendwie, dass diese Charakterentwicklung fühlt sich sehr ähnlich an.
Das stimmt, ja. Also der Angel ist so ein grundverschiedener Protagonist vom Sean, muss man auch sagen, ja, nicht?
Das stimmt.
Weil alles, was dem Sean an Drive gefehlt hat, hat der Angel zu viel.
Mhm. Und sie lernen das, was der andere gehabt hat. Sollen wir kurz Geschichte umschlagen? Es gibt diesen Nicholas Angel, der ist super krass, super geiler Megapolizist in London. Und er ist zu gut für alle, weil seine Arrestrate 300% höher ist als die von jedem anderen. Selbst der Kommissar sagt, you're making us all look bad, deswegen schicken sie ihn in irgendein Kaff, in dem eh nichts los ist, weil es ist das beste Dorf, 7 Jahre nacheinander wird es gewählt. Und dann geht er da hin und ist ein bisschen unterfordert und ein bisschen zu eager, also am ersten Abend, bevor er überhaupt arbeitet, verhaftet das halbe Dorf. Und dann finden wir langsam aber sicher raus, dass erstens sein Compadre, der Danny, ihm vielleicht sogar irgendwie, also dieses Gegengewicht gibt. Das war eh in Shaun of the Dead dann auch schon ähnlich, wie der Nick Frost und der Simon Pegg da miteinander dann. Und dann langsam aber sicher kommt heraus, dass da Morde passieren oder vielleicht sind es Unfälle, aber wir sehen, als Zuschauer sehen wir, dass es Morde sind. Natürlich findet es der Polizist heraus, die anderen Polizisten glauben es ihm nicht und dann am Ende gibt es eine große Verschwörung eigentlich im ganzen Dorf und die wird dann actionreich aufgelöst. Das ist jetzt meine Kurzbeschreibung.
Ich habe mir da aufgeschrieben, wenn ich dem Film ein Genre geben müsste, dann wäre das ein Action-Splatter-Mystery-Buddy-Cop-Movie.
Ja, das Mystery-Ding ist für mich im Cop-Movie fast inbegriffen. Also es ist natürlich schon ein Mystery, aber es ist halt kein Supernatural oder so drinnen.
Nein, ich habe mehr so an Murder-Mystery gedacht, weil es ist schon ein großer Teil von der Geschichte, also ein bisschen dieser Whodunit-Plot.
Ja, sicher, aber das ist ja irgendwie, also in meinem Cop-Film ist eher die Action als das Whodunit, aber das passiert ja trotzdem auch, kommt mir vor. Aber natürlich, Mystery beschreibt halt den Aspekt besser als Cop, also es ist natürlich nichts daran auszusetzen. Ich finde, wir haben nur so ein bisschen Horrorelemente haben wir immer noch drinnen. Mhm. Weil jedes Mal, wenn der Mord passiert und die Kuttenmenschen dann dastehen und den Mord irgendwie durchführen, hat schon ein bisschen Horrorfilm-DNA in sich drinnen.
Ja, schon.
Aber ja, beide nicht so viel wie Shaun of the Dead. Okay, aber jetzt wissen wir, was in dem Film geht. Jetzt müssen wir nur sagen, warum uns der Film gefällt oder nicht gefällt. Und dann können wir ja ein paar Szenen vielleicht auseinandernehmen oder uns über irgendwelche Sachen lustig machen, die lustig sind. Oder einfach fanboyen für einen Edgar Wright. Die können wir dann aussuchen.
Warum gefällt dir der Film?
Selber Grund, warum mir Shaun of the Dead gefällt. Weil es reimt. Aber ich komme auch drauf und ich habe zwar Actionfilme gesehen, aber ich war nie ein großer Actionfilm-Fan in dem Sinn. Also Machete hat mir gefallen, weil es absolut dumm ist. Und das ist in dem Film so, die Action ist viel besser als in Shaun of the Dead. Und sie ist auch dumm in gewisser Weise, weil es so eigenartig brutal, aber auf der anderen Seite trotzdem low budget ist, was irgendwie eine witzige Analogie ist. Aber gefallen an dem Film, da man ja eigentlich so die ersten 30 Minuten ist eigentlich super, bis er in der Kleinstadt ankommt und das ganze Dorf verhaftet hat. Und dann, wenn dann dieses normale Leben anfängt, das ist dann für mich ja so, ja okay, jetzt schauen wir heute einen Film an. Aber vorher ist es super spannend, wenn er da aus seiner Welt rausgerissen wird und mit den 3 verschiedenen Polizeichefs redet. Und dann die Montage, wie er ins Dorf fährt und dann im Dorf, im Hotel, in dem er schlaft, mit der Frau Nazi und alte Hexenwitze macht über das Kreuzworträtsel und so. Das ist alles so gut geschnitten und gemacht. Das gibt mir einen Kick. Und dann, wenn er die Action am Ende anfängt, dann bin ich ja so, ja, jetzt passiert die Action, jetzt machen wir das heute. Da sind immer nur gute Callbacks und gute Sachen drinnen. Aber das ist nicht der Grund, warum ich mir den Film anschaue.
Ich habe einfach einen Spaß, Edgar Wright beim Filmemachen zuschauen. Also, es stimmt dazu, da diese ersten 30 Minuten sind voll das Highlight von dem Film, aber ich habe auch dann immer wieder dazwischen so diese, da sehr viel Spaß dran, weil ich halt da irgendwie Referenzen erkenne, weil ich mir dann denke, aha, schau, jetzt sehen wir da irgendwie einen Mord und plötzlich in dem, ich meine, es ist jetzt nicht ein hochbudgetierter Film, aber er schaut noch am Kinofilm aus und plötzlich haben wir aber da eine Mordszene, die schaut aus, die könnte bei CSI Miami laufen oder so. Oder irgendwelche Teenager werden in der Polizeizentrale fotografiert und das ist genauso geschnitten, wie das in einer Fernsehserie vielleicht wäre oder so.
Ja, aber halt mit komplett dummen Gesichtern und Verkehrshütchen
ja,
auf dem Kopf.
Aber ich habe einfach so viel Spaß daran zu sehen, wie der spielt mit all dem, was so vorhanden ist. In diesem Genre Actionfilm, in diesem Genre Polizeifilm.
Ja, dann frage ich mich aber irgendwann einmal, und ich meine, unsere logische Entwicklung, so wie wir diese Podcasts jetzt machen, wie wir über die Leute reden, irgendwann werden wir wo ankommen und fragen, gut, das ist auch ein Film, der mit den ganzen Stereotypen und Erwartungshaltungen der Zuschauer spielt und andere Sachen in sich integriert und ein großes Mashup macht. Ab wann ist es dann nur noch eine Collage aus anderen Sachen? Und ist es immer noch wert, das als eigenständigen Film zu schauen und nicht nur als Referenz-Mashup, sondern halt, das ist einfach ein guter Film, weil es ein guter Film ist und nicht, weil ich die ganzen Marvel-Filme gesehen habe und deswegen Endgame geil finde. Also das ist für mich auch so, der Film muss doch für sich alleine auch stehen können.
Ja, ich finde aber, dass er das kann. Also
ja, also da hätte ich jetzt auch genau das Gleiche gesagt. Endgame zum Beispiel nicht, aber ja. Ist ein anderer Aufbau natürlich. Aber dieser Film ist einfach auch witzig zum Schauen, wenn du nichts über Actionfilme verstehst. ist er trotzdem so geschnitten, dass du das verstehst. Ist trotzdem Easter Eggs drinnen, die man nicht mit einem anderen Film vergleicht, sondern mit sich selber, diese Parallelen, die der Film da durchbringt, so das It's a Shame und How's the Hand und so weiter und so fort. Diese Sachen, die immer wieder vorkommen, sind ja nur durch den Film etabliert und das Payoff kommt auch vom Film. Und das ist halt dann, was er braucht. Finde ich cool, dass er intertextual zumindest funktioniert, aber auch in sich selber Referenzen macht.
Ja, magst du nur über, gibt's irgendwas, worüber du so reden willst, szenenmäßig? Ich würde zum Beispiel gern darüber reden, dass man merkt, dass Shaun of the Dead einen Impact gehabt hat und dass auf einmal ganz viele bekannte Gesichter auftauchen in diesem Film jetzt, weil Shaun of the Dead. Zum Beispiel, weiß nicht, ob du das gewusst hast, aber es ist voll Schlauermeier-mäßig, die Ex-Freundin vom Angel.
Wo man das Gesicht eh nie sehen.
Genau, das ist Cate Blanchett.
Witzig.
Und zwar nur deswegen, weil sie Shaun of the Dead lustig gefunden hat und gesagt hat, sie mag unbedingt im nächsten Film mitspielen und es ist ja egal was. Und ja, sie ist die gesichtslose Ex-Freundin vom Angel.
Wenn man das weiß, glaube ich, erkennt man sie. Also einfach vom Akzent und von der Art zu reden. Aber einfach vom Draufschauen, natürlich vom Schauen kann man nichts herauslesen. Ich finde es schön, dass der Martin Freeman progressiv größere Rollen in diesen drei Filmen kriegt. Am Anfang hat er keine, also genau ein Wort zu sagen, glaube ich. Und dann jetzt hat er zumindest ein paar Sätze. Und im nächsten ist er sogar ein ganzer Charakter. Das macht mich glücklich.
Der Aufstieg von Martin Freeman, ja. Nur ein Mini-Cameo, den man übersehen konnte, ist Peter Jackson, ist der Weihnachtsmann, der Angel seine Hand zersticht.
Ja, schön.
Absolut random, aber okay.
Ja, einfach Leute, die da mitmachen wollen. Und das ist dann auch irgendwie cool, weil dann sieht man sofort, dass er, also der Edgar Wright da in dieser Hollywood-Bubble oder halt einfach diese Connections ja dann schon alle hat und dass das auch voll Sinn macht, warum er so gute Filme machen kann, wenn er mit Peter Jackson und mit Tarantino befreundet ist, weißt? Also wenn man solche Freunde hat, dann ist man schneller mal motiviert, selber was Gutes zu machen.
Sonst, Leute, die mir noch drin aufgefallen sind, der Mountain, den man von Game of Thrones kennt, ist der Michael.
Ja, sicher.
Den kennt
sicher.
Man nicht. Und der Hausmeister Filch von Harry Potter.
Ja gut, bei dem habe ich sogar, und das ist vielleicht, weil ich jetzt schon so lange in Amerika bin und mit dem Englischen jetzt schon ganz vertraut bin, obwohl das ein anderes Englisch ist, da habe ich sogar sicher 2-3 Wörter verstanden von dem.
Beeindruckend, also ich schaue auch sehr viel Englisch, ich habe die Übersetzung gebraucht vom Danny.
Ja, und das ist auch so eine witzige Idee, dass man das dann verdreifacht, weil 3 ist eine gute Zahl und da muss man halt alles 3-mal sagen, aber sie müssen eh nicht alles 3-mal sagen, weil manche Sachen sind vollkommen klar und dass dieser ländliche Typ mit dem Gewehr sagt, na, Lizenz habe ich für das, aber nicht fürs andere. Und er hat überhaupt kein Problem damit, dass er die Polizei in seinen Waffenbunker einbringt. Der fragt sich da nicht, na, ist das illegal? Also, na, warum? Ich habe das halt einfach, ist ja nichts, gell? Ich habe da eine Seemine. Und dass das dann sozusagen die Bewaffnungsszene für später irgendwie aufmacht. Das ist dann nicht, das ist einfach eine witzige Wegwerfszene, sondern es ist eine wichtige Szene, damit dieser leere Evidence Room dann nachher auch irgendwie Sinn hat. Und das finde ich irgendwie, ja, ist charmant. Geschickt gemacht.
Ja, das ist das, was du gemeint hast mit, es reimt sich, nicht?
Ja.
Ja, genau. Und dann zum Schluss dieser Western-Einritt mit den Waffen. Wobei, also dieser Western-Einritt, den finde ich super klasse. Ich habe festgestellt, jetzt beim wiederholten Anschauen, irgendwann diese zerschnittene Action, die da am Ende passiert, irgendwann nutzt sich's ab.
Vielleicht ist das einfach meine Aversion against the Action Movie, aber mir ist das halt irgendwann fad. Das kann nur so glas ausschauen. Ich kann mir den John Wick Film kann ich mir einmal anschauen, aber wenn ich mir John Wick 2-mal, 3-mal anschaue, dann wird mir das halt irgendwann fad, weil ja, die dann halt da bum bum zack zack und dann explodiert einmal da was und das kann nur so gut choreografiert oder geschnitten sein. Aber wenn ein Kampf keine Storytelling drinnen hat, wenn das nicht irgendwie für Charakterentwicklung wichtig ist, sondern wirklich nur, ja, da sind ein paar Henchmen und die müssen wir jetzt niederschießen, ja, dann gibt mir das nichts. Und in jeder Action-Szene, also ist ein bisschen eine Story drinnen. Also es ist ja nicht so, als würde der Edgar Wright dann nur Bum-Bum machen, damit es Bum-Bum macht. Es geht ja eh um was, aber es ist ja trotzdem viel. Also das am Dorfplatz zum Beispiel, wo sie sich da, das ist nett, aber...
Ja, das ist ein bisschen fluff, gell? Das ist ein bisschen pointless.
Genau, das ist halt, weil ein Actionfilm das so zu machen hat, aber das finde ich halt öd.
Ja, da habe ich auch festgestellt, dass das irgendwann dann so ein bisschen... Aber ich habe es bei mir tatsächlich drauf geschoben, weil ich genieße John Wick schon sehr, aber ich genieße John Wick vor allem deswegen, weil man oft irgendwie in weiten Shots sieht, was abgeht. Und ich war dann irgendwann genervt, weil das war in der Zeit einfach so, dass man Action so filmt, dass das immer so wahnsinnig genau an der Kamera passiert mit ganz viel Schnitten. Aber irgendwann alles wackelt, das ist immer diese Handheld-Kamera, das hat das Born-Vermächtnis, ist das quasi, haha, Wortwitz, nicht? Weil das ist auch ein Film. Und mir geht das irgendwann an, weil das ist dann so, ich verliere die Orientierung, ich weiß nicht mehr, wer wo ist und dann ist es, dann wird es uninteressant, weil dann ist es einfach nur noch zusammengemischt.
Ja, es ist also so ein bisschen ein impressionistisches, ja, man sieht halt jetzt ein paar Bilder und wenn das in einem Kriegsfilm oder sowas, also in einem Saving Private Ryan oder sowas, wo man sich wirklich nicht mehr auskennen soll, wo das das Ziel ist. Ja, super. Aber der Edgar Wright setzt so viel Schnitttechnik so bewusst ein, dass mir halt irgendwie, es kommt mir den Standard, den er sonst setzt, kommt mir fast faul vor, wie die Action gemacht ist. Und ich weiß, dass das nicht faul ist und genauso viel oder vielleicht sogar mehr Arbeit ist mit der ganzen Choreografie. Aber wenn er in einer Travel Montage so viel Zeit reinsteckt und das so geil ist, wie der Zug vorbeifährt und das geschnitten ist, aber dann keine solchen visuellen Hilfsmittel, diese Parallelen, diesen Anker, an dem man sich halten kann, wenn man das anschaut, dass die Pflanze immer im selben Quadranten des Bildes ist und immer, wenn geschnitten wird oder so und wieder zurückgeht, zeige ich die Pflanze und ich weiß, wo ich bin, das passiert in der Action nicht. In der Action ist bum bum zack, Schiff, Schuss, Schuss, links, Schuss, rechts, One-Liner und so weiter. Das ist so ein Durcheinander, wie du gesagt hast. Das verwirrt einen, da weiß man nicht, wo man ist, man hat keine Konstante und ich hätte so das Gefühl, dass der Edgar Wright ist doch, also wenn er die Arbeit von der Transportszene in eine Action-Szene steckt, das ist die beste Action-Szene, die ich je gesehen habe, so ungefähr.
Voll.
Aber das haben wir halt nicht gesehen. Und das finde ich irgendwie wahnsinnig enttäuschend. Aber wie ich mich eh schon wiederhole, ich bin nicht der größte Action-Fan und damit sowieso schon mal schwerer, mich zu überzeugen.
Ja, wenn, dann muss gut gemacht sein. Also, ja. Das gibt mir dann mehr, wenn ich Sergeant Angel da sich bewaffnen sie und das zerschnitten ist, genau, das finde ich lustiger, ja. Wie wenn sie dir am Dorfplatz da 100.000 Kugeln um die Ohren schießen und das aber ich keine Ahnung habe, wer von wo nach wo schießt.
Ja, und es sind immer nur wahnsinnig klassische Szenen drinnen, also wie der Danny seine Schrotflinten nachlädt und Shame sagt, das ist ja ein Meme, das ist ja, hat er die mediale Grenze übersprungen und kommt in TikTok-Videos jetzt nur vor. Aber das sind ja dann so ganz, ganz Kleinigkeiten, die eigentlich mit nichts mit der Action zu tun haben. Mhm. Und deswegen, ja, unterstreicht unseren Punkt ein bisschen.
Ja, mir geht's halt bei den Autoverfolgungsjagden und so, dass das alles so zerhackstückt ist, dass es dann am Ende vom Tag verwirrend ist, wo wer was. Also
gerade wenn man Baby Driver kennt und man weiß, was der Edgar Wright später damit macht. Natürlich, das ist 10 Jahre später, vollkommen richtig, dass da Evolution drinnen ist. Aber da vergleichen wir halt ihn mit seinem Zukunfts-Ich und das ist natürlich ein bisschen unfair. Aber stimmt, das ist, man kennt sie trotzdem auch in der Verfolgungsszene nicht unbedingt aus. Die Setpieces, die sie sich ausgedacht haben, sind ja eigentlich witzig. Also in so einem Miniaturdorf den Showdown haben. Also es wären King Kong und Godzilla.
Genau, das ich habe mir auch gefragt. Witzig. Ist das Edgar Wright seine Version von einem Kaiju-Film?
Ja, genau, der große Monster. Also ich habe mir gedacht, offensichtlich, für mich war das so ein Godzilla-Knockoff. Und dann auch, wie der Skinner dann auch wirklich stirbt, aufgespießt durch die Wange. Das ist so makaber. Und er kann sogar noch reden in der Zeit und sagt, au. Das legt da so viel Wert auf das Set, auf das Schau, wie dieses Hochhaus, auf dem er aufgespießt ist oder was das ist. Das ist so ein Charakter in dieser Szene. Auf der anderen Seite, wenn man in einem Miniaturdorf ist, hätte man doch gewünscht, dass da eine Kamera, also wirklich so eine kleine GoPro drinnen ist und wir sehen das alle aus der Sicht der kleinen Straßen, die gemacht sind, wo oben die Menschen drüber. Also da haben wir auch noch, da kommt man sofort der Idee, die ich gerne sehen würde, was ich nicht gesehen habe. Also es ist so irgendwie, es ist ein bisschen dazwischen irgendwie. Es gefällt mir irgendwie, aber es ist nicht ganz da, wo ich es gern hätte. Dann auf der anderen Seite bin ich ein Zuschauer und kein Filmmacher, keine Ahnung. Aber ja.
Jetzt sind wir schon sehr tief drin im Feedback-Sandwich, im Kritikmittel, oder?
Ja, und vor allem, was bringt denn das Feedback? Natürlich, ich will nicht Edgar Wright sagen, bitte hättest du das nicht bitte so machen sollen, um das geht's ja nicht. Das ist nur,
im Kritik-Sandwich.
Was wird in mir ausgelöst, wenn ich das sehe und denke, hey, das ist irgendeine witzige Idee und dann geht mein Kopf halt sofort weiter und damit ist das, was am Bild passiert, vor allem, wenn es so zerschnitten ist, nicht mehr so imposant, wie es wahrscheinlich eigentlich ist, weil ich im Kopf halt schon woanders bin. Das ist halt dann ein bisschen seine Schuld, weil zerschnitten, aber auch für meine Schuld, weil ich halt abgelenkt bin und dann halt vom Hundertsten ins Tausende gehe. Also, aber um das Ganze zu unterstreichen, Edgar Wright, bitte, wir haben einen Film für dich. Schneid den genauso, wie wir den gerne hätten.
Mach's nochmal.
Ja, nochmal aber gut, bitte. Na, um das auch wieder zu widerlegen, Hot Fuzz ist mein Lieblingsfilm dieser Trilogie. Und zwar wirklich wegen den ersten 30 Minuten. Die 30 Minuten sind so viel besser als die ganzen, also die geben mir so viel, gibt mir die anderen Filme, geben mir nicht so viel.
Ja, mit Abstand der Lieblingsfilm. Also ja. Das ist auch der popcornigste von den drei Filmen, oder? Ja,
den kann man einfach mit seiner Freundin schauen und es gibt einen Unterhaltungswert für alle, selbst wenn sie nicht einen Podcast hat, um Filme zu analysieren, genau. Sondern einfach nur einen Film schauen mag, trotzdem Unterhaltungswert.
Anna hat so mit am halben Auge mitgeschaut und hat immer wieder gekichert, obwohl sie eigentlich daneben was anderes gemacht hat. Also
was auch immer sie da gemacht hat, muss wirklich, wirklich interessant gewesen sein, damit man da nur mit einem Auge auf den Film schaut, weil wenn man da nicht mindestens mit zwei Augen und dann mit dem dritten mentalen dran biegt, dann verpasst man ja Sachen. Was jetzt die Frage, wir haben das kurz vorher erwähnt, kann man erraten, wo der Film hingeht, glaubst? Also ich habe es bei der Jenny probiert, aber sie hat auch nicht so aufmerksam zugehört und ich glaube, es macht Sinn, wenn man zweimal schaut, dann kann man dieses Muster erkennen, aber es wirklich erraten, weiß ich nicht, schwierig. Neighborhood Watch ist wahnsinnig klar, es macht voll Sinn, dass die da sind, sie reden von Faschismus und es kommt vor Nazis, also das wird uns alles gesagt, aber vielleicht ist es so gut versteckt, dass man es nicht raus, also ich weiß nicht.
Dieses Neighborhood Watch Meeting, auf das er da geht, es schreit alles sofort. Böser Kult, also bis hin zu den, also dieser gesamte Raum, ne, das ist alles schwarz, ja. Diese riesigen Sessel, in denen die da sitzen. Aber ich glaube, dass es gut genug versteckt, also vor allem dieser Plot-Twist, dass es nicht einer ist, sondern viele.
Ja, es ist nicht der Skinner, es ist das Dorf.
Weil der Skinner ist großartig schauspielerisch auch. In jeder einzelnen Szene, in der der vorkommt, ist der schräg bis creepy.
Ja, und so witzig, die Musik unterstreicht immer genau, was er gemacht hat. Wenn dann Romeo und Juliet im Auto da umgebracht worden sind, fährt der Skinner mit dem Auto vorbei und was spielt's im Radio? Dire Straits, Romeo und Juliet. Und bei der Explosion hat er auch, da habe ich das Lied nicht erkannt, aber es ist auch über Fire und Burn in Hell und so weiter. Also er hat immer die Musik im Auto laufen oder halt im Hintergrund laufen, als würde es so richtig klar machen, dass er weiß, was los ist und er muss der Mörder. Also er muss ja gewesen sein, gell? Und das finde ich irgendwie, ja, also guter Red Herring.
Ja, haben sie gut gemacht. Was sagen wir dazu, dass die Polizei, abgesehen vom Angel, als wahnsinnig inkompetent und faul dargestellt wird?
Ja, bin mir sicher, dass das auch Absicht ist, weil es wird ja sogar am Anfang gesagt, wir können keinen guten Polizisten haben, was würde das über die Polizei aussagen? Also der sagt, das ist einer von den ersten Sätze, die sagen, das ist nur mit der Martin Freeman oder so, sagt das einer von denen, von diesen Polizeiinspektoren. Und wenn uns das schon in den ersten zwei Minuten vom Film gesagt wird, die Polizei kann nicht gut sein, weil was würde das denn heißen, dann haben wir da schon ein ziemlich klares Kommentar vom Edgar Wright zumindest. Oder ein Scherz, aber es wirkt eher wie ein Kommentar über die Polizei. Vielleicht nicht ganz ACAB, aber doch auch könnte besser gehen mit der Polizei.
Ja, wenn die nur Einzelfälle sieht, gell. Was mir noch aufgefallen ist, also die Polizei ist inkompetent, ist schön und gut, aber dass die einzige Polizistin die ganze Zeit sexualized wird, finde ich irgendwie schwierig.
Ja, es ist witzig in einem Sinne, aber ich verstehe, dass es ein Scherz ist, aber wenn sie wirklich die einzige Frau ist und sie selber es nicht einmal checkt, das ist dann auch wieder so, ja, vielleicht ist das Satire und es soll darstellen, wie Frauen in diesem männerdominierten Beruf wirklich objektifiziert werden, aber es wirkt eher ein bisschen niveaulos.
Das ist eines der wenigen Dinge, wo ich mir beim jetzt wieder anschauen mir gedacht habe, so, weiß nicht, das hätte man inhaltlich vielleicht irgendwie anders oder sein lassen können, aber wer weiß. Und was ich auch nicht mehr so in Erinnerung gehabt hat, dass der Film mehrere Enden hat.
Erklär's.
Also es gibt das Ende, wir lösen den Fall, der Skinner ist besiegt und jetzt gibt's quasi die Post-Credit-Szene, mag ich fast sagen, wir sitzen im Polizeibüro und machen Paperwork. Mhm. Und eigentlich ist die gesamte Geschichte aufgerollt. Das ist jetzt alles, wir machen schon die Papierarbeit und dann plötzlich kommt da der Neighborhood Watch-Mensch rein und das ganze Polizeipräsidium explodiert und wir machen nur einen Zeitsprung und wir glauben, der Danny ist tot oder vielleicht auch nicht. Und das war irgendwie schräg, dass das nur so hinten raus uns mehrere Enden anbietet.
Das war nicht einmal M. Night Shyamalama-Lama-Dang, sondern es war einfach so, ja, weil es geht, jagen wir nochmal geschwind was in die Luft und geben ungefähr eine Minute 30 Suspension, ob Danny tot oder lebendig ist. Winkt für mich auch eher nicht ernst gemeint, sondern eher so, haha, schau, was wir machen können. Hat aber auch für mich keinen emotionalen Einfluss irgendwie, sondern so, ja, okay, ist eine Entscheidung, die wer getroffen hat und es ist sicher witzig.
Ja, es hat mehr so diesen Effekt, wie, da passiert jetzt noch was.
Ja, also dieses Fake-Out am Ende, ist das was, kennst du einen Actionfilm, in dem das passiert? So, die Geschichte ist eigentlich aufgerollt, aber dann ganz am Ende passiert noch was und auf einmal muss Fortsetzung folgt passieren, so ungefähr.
Also daran hängt sich doch Fast and the Furious auf, oder? Da sterben doch ständig irgendwelche Leute, die dann zwei Filme später doch wieder irgendwie am Leben sind. Sage ich jetzt mit gefährlichem Halbwissen, weil den letzten Fast and the Furious, den ich gesehen habe, war irgendwie 5 oder so und seitdem konsumiere ich Fast and the Furious nur als Memes oder so.
Ja, da verstehe ich. Ich find, also ich kann mir vorstellen, dass das schon in anderen Filmen auch vorgekommen ist, aber ich habe halt selber auch keinen Bleistift dafür, also kein Beispiel dafür. Und damit kann ich es nicht sagen. Ich muss sagen, dass mir auch wahnsinnig gut gefallen hat. Und jetzt und zu den Charakteren zurückzugehen, diese zwei Detektive.
Die Andys.
Die die ganze Zeit rauchen. Die haben nur lustige Sätze miteinander. Und das finde ich irgendwie, wo man sagt, na gut, die eine Frau in der Polizeiabteilung ist irgendwie geschmacklos gemacht. Die zwei sind genauso inkompetent, aber auf eine witzige Art.
Wobei ich mal sagen muss, das macht der Film generell gut. Irgendwie jeder Charakter hat einmal allein, die wirklich lustig ist.
Witzig ist, ja.
Wirklich jeder nämlich.
Das habe ich nicht mitgezählt, ob es wirklich jeder ist.
Ich behaupte es jetzt einfach, ganz confident.
Ja, und wenn es falsch ist, dann verklagt es uns halt.
Genau.
Was mir einfach auch noch von Charakterentwicklung und Charakteren gut gefällt, ist, wie sich der Danny entwickelt. Es ist von Anfang an klar, dass er mehr will. Weil er sagt sofort, was der, also Police Force merkt das nicht sofort, aber Traffic Collision ist was, da hat er sofort das umdacht und das zeigt von Anfang an diese Entwicklung zum echten guten Polizisten. Voll. Und das ist, finde ich, ganz charmant gemacht.
Voll, ich habe mir dann auch irgendwo dazwischen aufgeschrieben, das ist unglaublich, wie viel der Danny quasi lernt vom Angel. Auch dann, dass er ihm am Schluss das Notizbuch in die Brusttasche steckt und sagt, ja, das ist
die stärkste Waffe, die ein Polizist haben kann.
Und ja, das ist schön zum Anschauen. Das ist eine gute Entwicklung von dem Charakter.
Hat mir besser gefallen als in Shaun of the Dead zum Beispiel. In Shaun of the Dead war es kein runder Abschluss.
Das wollte ich auch gerade sagen. In Shaun of the Dead haben wir ja genau das Gegenteil dem attestiert. Der hat genau gar nichts gelernt in Wirklichkeit oder halt sehr wenig gelernt. Da definitiv ein sehr großer Charakter-Arc.
Und macht ihn auf einmal viel sympathischer.
Ja. Und umgekehrt hat aber der Angel auch viel mehr gelernt vom Danny.
Ja, es ist viel klarer auch, was er gelernt hat. Also, dass man die Actionfilme sieht und dass der dann geht auch einmal mit ihm was trinken, so ungefähr. Also dieses, dass wie sie im Auto sitzen und die Leute, die um ihn herum gehen und der Danny kennt einfach an jeden. Ja, vielleicht ist er nur kalt, deswegen hat er einen Mantel an oder solche Sachen. Also dass nicht alles unbedingt böse sein muss, turn off und so weiter. Die passen sehr gut zusammen. Also das sind sehr gute Charaktere füreinander, für die Entwicklung, finde ich.
Da habe ich nachgelesen, anscheinend ist in einem von den ersten Drehbuchentwürfen war nur ein Love Interest für den Sergeant Angel geplant in dem Dorf. Und da hat es auch schon Dialogszenen gegeben. Und die ist dann irgendwann gekürzt worden und ganz viele von diesen Dialogen, die da aber schon gestanden sind, sind einfach eins zu eins am Danny gegeben worden. Und das, finde ich, ergibt sehr viel Sinn.
Ja, es ist eine richtige Bromance.
Ja, es ist wirklich eine Bromance.
Das macht für mich auch sofort Sinn, wenn du das sagst. Dann sitzen die zwei nach dem Fortgehen im Auto und er fragt, ja, willst du noch einer von Bier kommen? Willst du noch einer von Tee? Auf einen Kaffee? Das sagt man doch nach dem ersten Date, wenn man mit wem noch einer was vorhat. Ja, und was machen sie? Sie schauen dann 4 Stunden lang Filme. Super.
Genau, Point Break oder...
Na, beides. In welcher Reihenfolge.
Ja. Also insgesamt ein sehr guter Polizeifilm. Hat uns gut gefallen. Wie überall findet man was zum Nörgeln?
Ja, ich so ein paar Kleinigkeiten habe ich nur aufgeschrieben, aber das ist nichts, was irgendwie relevant ist. Aber ich finde es auf jeden Fall witzig, wenn man sagt, ich gehe jetzt in einen Pub und habe meine erste Runde und die erste Runde Bier kostet mich 20 Pfund, die zweite Runde Bier kostet mich 10 Pfund und die dritte Runde Bier kostet mich 5 Pfund. Und ich habe keine Ahnung, auf was das eine Anspielung ist. Ist das Trinker oder ist das deren Geld, das ausgeht oder kostet später weniger? Oder also das habe ich nicht ganz erraten. Ich habe das nur gemerkt. Aber ich weiß nicht, warum wir es so gemacht haben.
Vielleicht ist das der Mengenrabatt.
Ja, wenn du 3 Runden tief bist, dann wird es immer 25% günstiger. Also umso länger du durchhältst. Das einzig andere, was ich auch noch irgendwie witzig finde, weil das ist so ein Wegwerfding, was der Danny für ein Animationstalent hat. In diesem kleinen Notizbuch so eine Zeichnung Animation machen, in der einer dem anderen den Kopf wegblast. Das ist so professionell und gut gemacht. Warum ist der Danny Polizist? Der sollte bei Pixar sitzen.
Es gibt übrigens, weil ich habe die DVD von dem Film zu Hause und weiß nicht, in Zeiten von Streaming-Services gibt es das ja gar nicht mehr, aber auf der DVD findet man Bonusmaterial und eins dieser Bonusmaterialien heißt The Other Side.
Ja. Ja, was ist da drauf?
Und auf der Other Side geht es auch um dasselbe, da überfährt ein Polizist einen Verbrecher mehrmals von links nach rechts, von rechts nach links, so lange, bis nur noch Gatsch über ist. Ich habe es lustig gefunden, weil es genauso gezeichnet ist wie das andere und sehr befriedigend, weil in dem Film immer nur rauskommt, ja, du solltest die andere Seite sehen, habe ich lustig gefunden.
Ja, witzig, dass die Other Side dann vielleicht da irgendwann einmal in dem Film drinnen war oder zumindest aufgenommen worden ist, sonst gab es ja nicht, das Bonusmaterial muss ja gefilmt worden sein und dann halt jetzt das Bonusmaterial weiter existiert, das ist schön. Sonst habe ich nicht unbedingt viel zu sagen noch, ich glaube, wir haben das relativ breit, aber konkret gesagt, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat.
Ja, hat was, ein Film über lauter Einzelfälle und Unfälle, die...
Nein, nicht Unfälle.
Ah, Collisions.
Collisions, ja.
Naja, gut.
Belassen wir es dabei und schauen wir uns dann das Ende der Welt auch noch an, oder?
Ja, ganz sicher.
Das geht sich aber jetzt leider nicht mehr aus. Jetzt haben wir vorher den Film so schnell geschaut. Ich glaube, das geht jetzt nicht mehr aus halt.
Passt. Ende der Welt kommt nach diesem Rhythmus irgendwann im nächsten Monat.
Im nächsten Jahr, passt.
Schauen wir dieses Jahr, hoffentlich. Dann bis bald, Merkur.
Und auf Wiederhören.
Baba.